Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Ich stehe auf den Schultern von Giganten. Darum soll es heute in diesem Podcast gehen. Ich habe über die Jahre hinweg meine Sicht, meine Erfahrungen und meine Erlebnisse im Bereich HMI, Industrie, Autoindustrie und Entwicklung gesammelt. Und was ich mit meinen Klienten mache, was ich im Rahmen meiner Keynotes mache, ist dieses Wissen zu verwerten und anderen Leuten zur Verfügung zu stellen, sodass sie in der Lage sind, ihre Produkte, ihre Services zu verbessern. Und mein Ziel ist es immer, gerade mit meinen Keynotes, aber auch mit meinen Beratungsprojekten, das Denken der Menschen und damit ihr Handeln zu verändern. Ich habe mein erstes Projekt im Bereich Mensch und Technik 1987 als Student durchgeführt. Das war damals eine Blickbewegungsuntersuchung an Fahrschülern. Und seitdem habe ich eigentlich beruflich nie was anderes gemacht. Auf der anderen Seite komme ich mit all dem nicht aus dem Nichts, sondern ich stehe auf den Schultern von Giganten. Es gibt Menschen in diesem Bereich, die seit vielen, vielen Jahren sich mit den Themen auseinandersetzen, die seit vielen, vielen Jahren intensiv darüber nachdenken und die glücklicherweise, da bin ich sehr, sehr froh drüber, ihr Wissen in Büchern niederlegen. Bücher sind eine perfekte Möglichkeit, in das Denken der Großen einzusteigen, sie zu verstehen und von ihnen zu lernen. Ich selber bin ein totaler Buchjunkie. Ich lese eigentlich immer mindestens 2 bis 3 Bücher gleichzeitig und bin extrem froh darüber, dass es E-Book-Reader gibt, mit denen man eine hohe Anzahl Bücher überall mitnehmen kann, immer dabei hat, in der Jackentasche rumtragen kann, in der Handtasche rumtragen kann. Auf meinem E-Book-Reader sind im Moment so um die 500 Bücher drauf. 100 davon sind ungelesen. Viele davon werde ich wahrscheinlich auch nie lesen, aber einige sehr, sehr wichtige sind noch zu lesen und einige sehr, sehr wichtige habe ich dann auch schon gelesen. Ich möchte diese Episode nutzen, um einfach mal 3 Bücher, die mich persönlich im Bereich HMI, Usability, User Experience, Produktentwicklung, Produktdesign, HMI, User Interface Design intensiv beeinflusst haben. Und einfach mal drüber reden, was steht denn da drin, was machen denn diese Bücher so besonders, was macht diese Bücher so besonders und dir damit auch 3 Empfehlungen ans Herz legen, mit denen du dann dein Wissen auch erweitern kannst und mit denen du in 3 ganz große Denker der Usability, User Experience, HMI-Szene einsteigen kannst. Das erste Buch ist ein absoluter Klassiker. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren, 20, 30 Jahren auf dem Markt. Die letzte deutsche Neuausgabe ist von 2016. Ich rede von Donald Normans The Design of Everyday Things. Hat einen englischen Titel, ist aber auf Deutsch erhältlich, liest sich ganz passabel, manchmal sehr, sehr philosophisch geschrieben, manchmal sehr nachdenklich geschrieben, auch in vielen Punkten sehr wenig auf den Punkt geschrieben. Man muss sich da reinarbeiten, reindenken, aber es tut sich dort eine Welt auf, die unglaublich ist und die mich in dem, wie ich denke und handle in meinem Umfeld und auch das, was und wie ich es erzähle, doch sehr, sehr intensiv beeinflusst hat. Norman definiert dort Design und seine Sichtweise auf Design. Design ist nicht einfach, dass irgendwas schick aussieht oder schön aussieht oder bunt ist oder eine klasse Form hat, sondern Design ist, wie es auch heißt, sichtbar gemachte Intelligenz. Die Produkte, mit denen wir zu tun haben, haben alle eine äußere Hülle, die haben alle ein Gehäuse, die haben alle einen Bildschirm, die haben unter Umständen Taster, Touchscreens, Spracheingaben, Mikrofone, Lampen, Leuchten und so weiter und so fort. Und das so zu arrangieren, dass die Technologie verständlich wird, dass die Funktion verständlich wird, das ist die große Kunst von Design. Ohne ein gutes Design ist Technologie wertlos. Technologie ist kein Selbstzweck. Die existiert nicht einfach nur so, weil sie existiert und weil es schön ist, dass sie existiert und weil man es kann, sondern Technologie muss das Leben von Menschen besser machen. Schneller, schöner, sicherer. Eigentlich reicht es auch, wenn es eigentlich einfach nur lustiger macht. Aber es muss etwas im Leben von Menschen verbessern. Wenn Technologie das nicht tut, ist sie wertlos. Und ein Chip als solcher, ein Stück Hardware, ein Betriebssystem, eine Software, ist per se nicht nutzbar. Zumindest für 99% von uns. Und das heißt, ich brauche eine Hülle außenrum, die diese Technologie und ihre Funktion an den Nutzer kommuniziert. Und ohne gutes Design wird das nicht passieren. Da findet entweder gar keine Kommunikation statt oder sie ist unzureichend oder sie ist falsch. Auf jeden Fall brauchen wir Design, um Technologie einen Wert zu geben. Gutes Design ist selbsterklärend. Es spricht aus sich selbst heraus. Es erklärt, was man mit diesem System machen kann, wie man es machen kann, wo die Benefits sind, wie man entsprechend sein Ziel erreicht, was man mit dieser Technologie erreichen kann. Das sind solche Themen Rewording, also welches Vokabular zum Beispiel verwendet ein System. Das sind auch Farben, Formen, die mit reinkommen. Das ist aber in erster Linie sind es die Interaktionsprozesse. Also wie ist so ein Gerät intern strukturiert? Gibt es eher so einen statischen Anteil, so in dem Bereich der Menübäume und der Sortierung? Und es gibt so einen dynamischen Anteil, der dann eher so prozessual ist. Also wie mache ich denn Dinge? Wie komme ich denn von einem Ist-Zustand zu einem Soll-Zustand? Welche Schritte muss ich machen? Und aus diesen beiden Bereichen, da ergibt sich halt ein gutes HMI, Human-Machine Interface, Mensch-Maschine-Schnittstelle. Und wenn die gut designt ist, dann erklärt die sich selbst, ist aus sich selbst heraus in der Lage, mit dem Nutzer zu kommunizieren. Und das ist schon der nächste Punkt. Gutes Design kommuniziert. Es spricht mit dem Nutzer. Es unterhält sich mit ihm. Es gibt ihm die Informationen, die der Nutzer braucht. Und es nimmt die Informationen auf, die der Nutzer eingibt. Es erklärt die Funktion eines Systems und die Unterfunktionen. Und ein gutes Design macht Technologie, macht Geräte, Systeme und Services zugänglich. Das heißt, ich habe einen Zugang. Ich komme dort hinein, ich kann dort etwas tun, ich kann dort etwas machen. Um all das zu erreichen, brauchen wir einen menschzentrierten Entwicklungsprozess. Der Mensch steht im Fokus des Designprozesses. Also der Mensch mit seinen Fähigkeiten, wie viel kann ich sehen, wie viel kann ich verstehen, wie viel kann ich gleichzeitig wahrnehmen, wie kann ich reagieren, wie schnell kann ich reagieren, auf welche Art und Weise kann ich reagieren, was erwarte ich von dem System, was soll es mir geben, was soll es mit mir tun, welche Erlebnisse soll es mir verschaffen. Das ist das, was wir in einem Designprozess unter einem Designprozess verstehen, der human-centric ist, menschzentriert ist. Und human-centric, human-centered Design ist ein stehender Begriff im Bereich der Produktentwicklung des HMI, User Experience Designs. Es gibt human-centric Design ist ein eher problemorientiertes Verfahren. Man schaut halt eben, wo sind die Engpässe, packt den Menschen in den Mittelpunkt, schaut, was kann er tun in dem konkreten Kontext, was ist es für ein Mensch. Gutes Beispiel dafür ist es, was ist es für ein Mensch? Geht jetzt nicht darum, ist es ein schlechter Mensch oder ein guter Mensch, aber zum Beispiel darum, ist es ein ausgebildeter Mensch oder nicht? Wenn ein Laie in ein Flugzeugcockpit reinkommt, dann wird er dort völlig überfordert sein und nicht wirklich wissen, was zu tun ist. Ein ausgebildeter Pilot, der wird sich in seinem gut gestalteten Cockpit sofort zurechtfinden und kann dann dort eine sehr verantwortungsvolle und sehr komplexe Aufgabe übernehmen. Das also als Beispiel für also ein oder als Erklärung für den Begriff Human-Centric Design. Es gibt auch seit neuestem das Buzzword Design Thinking. Ist ein ähnlicher Ansatz. Ich werde sicher auch nochmal eine Folge, mindestens eine machen zum Thema Design Thinking, meine Einstellung dazu. Es ist aber ein etwas anderes Verfahren, weil es eher einen spielerischen, einen explorativen Ansatz hat und weniger auf die Probleme fokussiert, sondern mehr auf die Lösungen fokussiert. Fußnote dazu, mit der Gefahr, dass ich Lösungen schaffe, für die es kein Problem gibt. Ja, das also Donald Normans The Design of Everyday Things. Sehr empfehlenswert, absolutes Basiswerk der User Experience, Usability, Designliteratur. Auch für Laien, gut verständlich, gut konsumierbar. Sollte man auf jeden Fall mal gelesen haben. Das zweite Buch, was ich hier gerne mal vorstellen möchte, ist ein Buch, was mich von der ersten Seite an komplett gepackt hat, reingezogen hat. Es ist Alan Coopers The Inmates Are Running the Asylum. Das ist von 2004, nicht ganz aktuell. Kann man jetzt kritisieren, möchte ich nicht kritisieren. Im Gegenteil, wenn ein Buch ein echter Klassiker ist, dann hat es eine Relevanz über eine sehr lange Zeit hinweg, in dem Fall halt jetzt über 15 Jahre. Und es ist heute noch so relevant, wie es damals war, in seinem Denken, in seiner Betrachtungsweise, in seiner Herangehensweise. Das Buch ist leider nur auf Englisch erschienen, aber auch für jemanden, der im Englischen so ganz fit ist, gut lesbar, weil es auch gut und sauber geschrieben ist. Alan Cooper, das nochmal als Randbemerkung, ist eigentlich im Kern kein HMI-Designer, kein Designer, kein UX-Designer, sondern ein Softwareentwickler. Er hat, die Älteren werden es sicher noch kennen, Visual Basic entwickelt. Das ist sein Baby gewesen, bevor er das an, ich glaube, Microsoft verkauft hat. Und hat sich dann, also das ist eine Software gewesen, mit der man einfache Nutzeroberflächen erstellen kann. Und der hat dann angefangen nachzudenken, was tue ich denn eigentlich hier? Und allein schon das ist aller Ehren wert und verdient großen Applaus. Und dann hat er das Ganze eben in dieses wunderbare Buch gegossen. Er fängt an, indem er die Situation, die Ist-Situation vor 15 Jahren analysiert hat. Die hat sich im Grunde nicht geändert. Die ist die gleiche heute. Die Beispiele, die er nutzt, sind nicht mehr ganz aktuell zwangsläufig. Aber die Idee ist immer die gleiche. Wenn du einen Computer mit irgendwas kreuzt, bekommst du immer einen Computer. Wenn man sich heutzutage Autos anschaut, das sind rollende Computer, Computer auf Rädern. Ein Fernseher ist ein Computer, der optimiert ist auf Medienkonsum und der einen großen Bildschirm hat. Wenn man sich eine elektrische Zahnbürste anguckt, ist das inzwischen auch ein Computer mit vielen tausenden Zeilen von Softwarecode, die da drin sind, ist ein Computer, mit dem man sich die Zähne putzen kann. Und Smartphones sind Computer, die wir in der Hosentasche tragen. Smart Home Steuerung sind Computer, die an der Wand hängen und uns erlauben, unsere Jalousien, unsere Heizungen und was auch immer zu steuern. Also das ist ein Phänomen, was heute eher noch deutlicher ist, als es damals war, als das Buch geschrieben worden ist. Problem, was wir damit haben, ist, dass plötzlich Systeme, die sehr, sehr einfach, sehr, sehr gut eingeführt und sehr sauber zugänglich waren, all die klassischen Computerprobleme bekommen. Dass Dinge nicht sauber sichtbar sind, dass man Dinge missverstehen kann, dass man sich in komplexe Strukturen einarbeiten muss, um relativ einfache Probleme zu lösen. Ein Beispiel, relativ aktuell, ist der Unfall eines Tesla auf einer Autobahn in der Nähe von Karlsruhe, wo der Fahrer nichts weiter wollte als das Intervall des Scheibenwischers einstellen. Und er musste sich in diesem Fahrzeug durch eine Menüstruktur hindurcharbeiten, um irgendwo in einem Untermenü genau eben diese Frequenzeinstellung des Scheibenwischers vorzunehmen. Und er hat das Fahrzeug dann an einen Brückenpfeiler gesteuert, während er diese Aufgabe ausgeführt hat. Das ist ein typisches Computerproblem. In einem traditionellen Fahrzeug habe ich einen Hebel hinterm Lenkrad und den klicke ich rauf oder runter. Dann hat sich das Thema. Bei einem Computer habe ich Sortierungsmöglichkeiten und habe ich deutlich mehr Möglichkeiten, Dinge zu verändern, zu tun, zu machen. Und die kann ich dann eben nicht mehr alle in einem Direktzugriff halten, sondern ich muss sie in Menüstrukturen hinter Oberflächen verbergen. Und Cooper diskutiert dieses Problem an diversen Objekten, von Kriegsschiffen bis hin zu Autos, bis zu Weckern. Das ist sehr, sehr spannend, wie er das macht. Und die, wie gesagt, konkreten Beispiele sind nicht mehr die aktuellsten. Das Grundproblem ist aber erhalten. Alan Cooper führt den Homo Technicus ein oder auch Homo Logicus, wie er ihn nennt. Der Homo Technicus ist der Mensch, der Geräte, Systeme, Software entwickelt. Und diese Menschen haben eine spezielle Art zu denken. Die denken auf eine andere Art und Weise als 95% der Menschheit. Das Problem beim Homo Technicus ist, er sitzt an einer ganz entscheidenden Stelle. Er kreiert nämlich Technologie. Und diese Technologie wird dann über die Menschheit gekippt. Und wir sind heutzutage in der Lage, und das tun wir jeden Tag, diese Welt durch Technologie ständig neu zu erfinden, sie ständig neu zu machen und uns dann dieser neuen Welt erbarmungslos auszusetzen. Und die Aufgabe, ich spoilere jetzt mal so zum Ende hin, die er halt eben sieht, ist, dass Menschen, so wie ich das tue mit meinen Beratungsprojekten, darüber informieren, was und wie denn zu tun ist, um die Arbeit des Homo Technicus konsumierbar zu machen für das, was er halt eben als normale Menschen bezeichnet. Er führt den ganz wunderbaren Begriff der Dancing Bearware ein, basierend auf Geschichten aus früheren Jahren, 19., 17., 16. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, da gab es immer wieder Dörfer, gerade speziell auf dem Balkan, wo dann Bären an einem Nasenring in Dörfer geführt wurden und dort gab es dann den tanzenden Bären zu sehen. Und die Leute waren alle erstaunt, haben gesagt, ja, boah, wow, super, ein tanzender Bär. Gab dahinter zwei Wahrheiten. Dieser Bär hat nicht getanzt, sondern der hat vor Schmerz versucht, diesen Nasenring loszuwerden, sich deswegen entsprechend bewegt. Und es war auch nicht besonders schön. Man konnte es nicht sehen. Es war ja kein besonders gutes Tanzen. Es war eben nicht Tanzen, sondern es war eigentlich eine Panik und eine unterdrückte Panik- und Fluchtreaktion. Und Cooper nutzt diesen Begriff Dancing Bearware, also die Ware des tanzenden Bären, um Software, um Technologie zu brandmarken, die eigentlich nur um sich selbst willen existierten, die keinen wirklichen Zweck erfüllt. Und ich mache mir hin und wieder mal den Spaß, irgendeine exotische App auf mein Smartphone zu laden und stelle fest, das ist Dancing Bearware. Das sieht super aus, verspricht eine unglaubliche Menge und wenn man genauer hinguckt, ist da nichts dahinter. Funktionen gehen über Nutzbarkeit und Nützlichkeit. Das ist ein großer Fehler, der in Technologie immer wieder auftaucht. Ich habe selber in meiner Zeit bei einem Automobilzulieferer erlebt, wie Kunden, wie Produktmanager immer gesagt haben, bam, 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 noch ein Feature, das muss rein, das muss rein. Ich habe jetzt neulich gerade von einem OEM einen sehr erfrischenden und positiven Vortrag gehört auf einer Konferenz, wo der Referent sagte, alles, was nicht wirklich begründbar ist an Funktionen, alles, was keinen echten Nutzen hat, haben wir rausgeschmissen. Richtig so. Wir müssen gucken, dass Technologie nutzbar ist und vor allem, dass sie nützlich ist, also dass sie einen Nutzen hat, dass sie das Leben von Menschen besser, schöner, schneller, sicherer oder auch nur lustiger macht. Schlechtes Design kostet Geld und Kunden. Wenn ein Produkt nicht einfach zugänglich ist, wenn es nicht sauber benutzt werden kann, wenn es keinen echten Nutzen stiftet, dann kehren Kunden nicht zurück. Im Gegenteil, wenn sie zurückkommen, dann haben sie Beschwerden, dann rufen sie an. Ein Beispiel dafür ist, es gab in den 90er Jahren einen Antivirenscanner, der hieß McAfee. Und die haben ein Redesign gemacht, ein nutzerzentriertes Redesign, was auch für damalige Verhältnisse sehr, sehr gut war. Und sie haben damit die Calls, die Anrufe in ihrem Callcenter, in ihrem Helpcenter um 90% reduziert. Und das spart Geld. Also es gibt diesen ROI, den Return on Invest of Usability oder auf ein gutem Design. Man verdient am Ende damit Geld. Eine Forderung Coopers im Buch ist, für das Vergnügen zu designen. Also dafür, dass wir auch Spaß damit haben, bin ich voll und ganz dabei. User Experience, die emotionale Konnotation, ist absolut essentiell. Ich würde sogar noch weitergehen. Ein großer Autohersteller hat vor ein paar Jahren den Begriff User Delight eingeführt. Finde ich noch schöner. Also das Vergnügen oder ja, Delight ist ja eigentlich noch eine Runde höher als Pleasure. Also ein hochgelegtes Vergnügen, eine Entzückung des Nutzerns hervorzurufen, das ist ein Thema, was mit Sicherheit sehr, sehr spannend ist. Zum Schluss wird Cooper sehr konkret, sagt, nachdem er also diese Analysen durchgeführt hat, nachdem er seine Forderungen aufgestellt hat, führt er Tools und Werkzeuge ein, zeigt Wege auf, wie man das Ganze nachher dann entsprechend umsetzt. Sein großes Verdienst ist die Einführung der sogenannten Personas. Personas sind erstmal stammen aus der griechischen Theaterwelt, sind Masken, die Menschen tragen auf der Bühne. Und er verwendet diesen Begriff dafür, archetypische Nutzer zu schaffen, manche sagen auch Nutzeravatare, Zielgruppenavatare zu erschaffen. Das heißt, ich überlege mir, das ist jetzt Herr Müller. Herr Müller ist 47 Jahre alt, von Beruf Buchhalter, hat eine Frau und drei Kinder und so weiter. Ja, und dann überlege ich mir, welche Brands mag der, was ist seine Einstellung zur Technologie, was hat der für Bedürfnisse und so weiter. Und je nachdem, was ich für ein Produkt habe, erschaffe ich mir eine Reihe von Personas und nehme die als dauerhaftes Leitbild im Rahmen der Produktentwicklung. Und das ist nichts Triviales, das kann man mal ebenso schnell am Tisch machen, an einem Konferenztisch, setzen sich eine Handvoll Leute zusammen, am Ende hat man nach 3, 4, 5 Stunden ein paar Personas. Das geht, das ist besser als nichts. Ich weiß konkret von einem Automobilzulieferer, der hat in das Schaffen von Personas für 3 Kulturen, Europa, USA und China, insgesamt 2 Millionen Euro in die Hand genommen, Marketingfirmen befragt, Marktanalysefirmen befragt, lange Nutzerstudien durchgeführt. Das ist mit Sicherheit ein Weg, wo man sehr gute Personas bekommt, mit denen man dann auch deutlich verbesserte Resultate erzielt. Andere Themen, die Cooper anspricht, sind interdisziplinäre Teams, Softwareentwickler, Soziologen, Psychologen, Designer, technische Writer, Marketing-Experten und so weiter. Jeder hat eine andere Sicht auf Produkte. Jeder bringt seine oder ihre Sicht ein. Und auf diese Art und Weise bekomme ich einfach eine breitere Sicht auf das Thema. Und am Ende muss ich dann halt eben eine entsprechende Entscheidung fällen. Er führt Szenarios, Use Cases und Edge Cases ein. Also das Aufbauen von Szenarien durch Geschichten, durch Storytelling. Mein Held, meine Persona tut etwas, hat ein Problem, löst das mit der Technologie. A, wie tut sie das? B, wie fühlt sie sich dabei? Das sind eben Themen, die dann in Szenarien abgearbeitet werden. Daraus werden dann Use Cases abgeleitet. Also welche konkreten Anwendungsfälle habe ich? Öffnen einer App wäre ein Use Case. Oder finden einer Busverbindung von da, wo ich bin, hin zu, wo ich hin möchte. Oder Öffnen eines Autos. Also das sind so klassische Use Cases, die man dann daraus ableitet. Und dann gibt es noch die sogenannten Edge Cases. Das sind extrem selten auftretende, aber unter Umständen sehr, sehr kritische Use Cases. Also zum Beispiel, wie setze ich einen Notruf ab? Das machen die meisten von uns vielleicht ein, zwei Mal im Leben. Aber wenn ich einen Notruf absetzen möchte oder muss, dann sollte das sehr, sehr einfach passieren, obwohl ich es extrem selten mache. Ja, und dann propagiert er, und das tut eigentlich jeder ernstzunehmende HMI-Profi, das Thema Nutzerbeteiligung über Fokusgruppen, über Tests. Auch dazu wird es mit Sicherheit mal eine Extra-Folge geben. Wie macht man das? Was tut man da eigentlich? Warum ist das so wichtig? Aber Fokusgruppen, User-Testing, Usability-Studies, ganz essentiell. Zum Schluss schreibt Cooper noch über das Bewusstsein, über Machtstrukturen. Es gibt den schönen Spruch, zeig mir dein HMI und ich male dir dein Org-Chart. Also wenn ich mir ein Produkt anschaue, wie ist es aufgebaut, wie ist es strukturiert, kann man Rückschlüsse darauf ziehen, wer jetzt in dieser Firma den Hut aufgehabt hat. Ist es eher ein marketinggetriebenes Produkt, ist es ein eher technologiegetriebenes Produkt oder hat, wie es eigentlich sein sollte, der Design, User Experience, User Interface Bereich dort den Hut aufgehabt. Gut, also das zu Alan Coopers The Inmates Are Running the Asylums. The Asylum. Das dritte Buch, was ich hier ansprechen möchte, ist ein etwas anderes als die ersten beiden. Giles Colborns Simply and Usable. Während die ersten beiden eher breit angelegte Regenschirmartige Werke sind, die sehr, sehr breit gespreizt sind, ist dieses Buch auf einen einzigen Aspekt des HMI-Designs fokussiert, aber auf den wichtigsten, nämlich die Einfachheit. Also die Frage, wie kriege ich es möglichst einfach hin? Und es beschäftigt sich auch mit der Frage, was ist denn eigentlich Einfachheit? Und kommt sehr schnell auch zu dem Punkt, dass Einfachheit eben auch sehr, sehr subjektiv ist und dass es verschiedene Perspektiven auf Produkte gibt und dann sind Produkte manchmal einfach und manchmal eben auch nicht so einfach. Was dieses Buch von Colborn auch von den anderen beiden unterscheidet, es ist ja ein Bilderbuch oder ein sehr, sehr stark bebildertes Buch. Also es sind ziemlich genau 50% der Seiten mit Bildern belegt. Es ist immer links ein Text und rechts ein Beispielbild dafür, ein vollseitiges. Auch dieses Buch gibt es nur auf Englisch, was aber aufgrund eben der starken Bebilderung und auch einer sehr, sehr gut lesbaren Sprache kein Problem darstellt. Auch hier, wer im Englischen einigermaßen fit ist, sollte kein Problem haben mit diesem Buch. Es gibt die zweite Auflage von 2017, also auch ein bisschen frischer als die beiden anderen. Es gibt viele Beispiele dort, viele bunte Bilder und es ist dadurch extrem anschaulich. Der Kern des Buches sind die vier Strategien, die Colborn findet, um Einfachheit zu erreichen, um Produkte, um HMIs möglichst einfach zu machen. Das Erste, was er hat, ist das Entfernen, respektive auch das Priorisieren, also das Entfernen von Oberflächen. Wie viele Funktionen brauche ich wirklich? Kommen wir auf den Punkt, was ist wirklich nützlich, was brauche ich in einem Produkt und was kann auch genauso gut wegfallen? Also entfernen oder halt, wenn ich nicht ganz entfernen kann, priorisieren. Sagen, das ist wichtig, das ist groß, das ist prominent und all die anderen Sachen, so der Nitty-Gritty-Stuff, also der kleine Fummelkram, der verschwindet irgendwo. Die zweite Strategie ist das Organisieren von Oberflächen, von HMIs, von Human-Machine-Interfaces. Und zwar die Organisation in Raum und in Zeit. Also wann wird was angezeigt? Organisation in Zeit. Und wo wird was angezeigt? Raum. Und da gibt es solche Dinge wie zum Beispiel Chunking, das heißt also Dinge, die zusammengehören, zusammenzufassen und auch zusammen darzustellen. Solche Dinge wie Grids, also dass bestimmte Objekte immer an der gleichen Stelle sind, zum Beispiel immer links oben mein Backbutton, so wie das in den meisten Browsern ist, die wir haben. Der ist da immer, der bewegt sich nicht weg, egal auf welcher Website ich jetzt bin. Dann halt eben Größe, Farbe, Ort von Objekten auf Bildschirmen. Auch die führen dazu, dass eine Oberfläche deutlich besser organisiert und damit einfacher wird. Das Thema Verstecken, das ist ein Thema, ja, das geht so ein bisschen in Richtung Personalisierung. Also Sachen, die ich nicht brauche, dass die eben nicht sichtbar sind. Oder Dinge, die ich selten brauche, dass die nicht offensichtlich und ständig sichtbar sind. Das kann man machen. Wenn es gut gemacht ist, führt es auch dazu, dass eine HMI, ein User Interface, deutlich einfacher wird, deutlich einfacher nutzbar wird, deutlich einfacher zugänglich wird. Es kann aber auch zum Gegenteil führen, wenn gestern da noch ein Menüpunkt war und der hat sich jetzt aufgrund irgendeines Algorithmus verabschiedet oder nach woanders hin verschoben, hat sich versteckt, dann kann das zu Problemen führen. Von daher, Thema Personalisierung, ja, sicher gut. Thema Verstecken halte ich nur für begrenzt zielführend, aber kann in bestimmten Kontexten sehr gut funktionieren. Und das Letzte nennt er Verrücken. Das heißt in erster Linie das Verrücken von Funktionen zwischen Endgeräten. Und das halte ich für ein sehr, sehr spannendes Thema. Die Frage ist ja wirklich, muss ich denn immer alles direkt am Gerät selber machen? Oder kann ich ein anderes Bedienpanel woanders hinlegen? Oder, was heute ja sehr, sehr häufig gemacht wird, kann ich eine Fernbedienung nutzen? Oder kann ich ein Smartphone mit einer entsprechenden App nutzen? Also meine Stereoanlage zum Beispiel steuere ich ausschließlich über mein Smartphone. Da ist eine App drauf, mit der ich das alles machen kann. Radiosender auswählen, Quellen auswählen, im Internet nach Internetradiostationen suchen und so weiter und so fort. Wenn ich das auf der Oberfläche des Devices machen müsste, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Und da war halt eben die Entwickler so schlau zu sagen, wir verschieben Funktionen von der Oberfläche des Gerätes und spiegeln sie auf einem anderen Gerät, was per se einfach ja mehr Möglichkeiten gibt, zu designen, zu gestalten und zu interagieren. Gut, das waren die drei Bücher, die ich vorstellen wollte. Donald Normans Design of Everyday Things als erstes Buch, als zweites Alan Cooper's The Inmates Are Running the Asylum und als drittes Giles Colborne's Simple and Usable. Findet ihr alle bei den großen Online-Buchhändlern. Ihr könnt auch in eure lokale Buchhandlung gehen, die damit unterstützen. Das von Donald Norah. Die gibt es alle drei auch. Ja, alle drei gibt es auch als E-Books für den E-Book-Reader. Also große Auswahl. Wenn ihr da in die Gedankenwelt von drei Genies aus dem Bereich HMI-Gestaltung einsteigen wollt, sind diese drei Bücher mit Sicherheit eine gute Empfehlung. Nicht vergessen, wir stehen alle auf den Schultern von Giganten und Über das Lesen von Büchern kommen wir dorthin, hoch auf diese Schultern. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und etwas für dich tun, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn, auf meinen Webseiten www.peter-roeska.com und www.beyond-hmi.de. Schreib mir eine Mail unter podcast@beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.